Handelsblatts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 23. Mai. Politik ist doch auch nur eine Spielart des klassischen Dramas. Der Aufbau seit der Antike erprobt. Nur der Stoff, der zur Dramatisierung ansteht, wird variiert. Wie heißt es nochmal im kleinen Theaterführer?
Dramen sind aufgebaut in Szenen und Akte.
Aha, aber worin genau besteht der Charakter des ersten Aktes?
Der erste Akt ist dabei die Exposition.
Das bedeutet, die Helden des Dramas müssen uns Zuschauern die Ausgangslage erstmal erklären. Wer kämpft wofür, wer leidet warum, wer ist gut und wer ist böse.
Es geht vor allen Dingen um Menschen, die aufgrund von niedrigen Löhnen im Moment keine große Rente haben über der Grundsicherung. Ich möchte, dass die deutlich besser gestellt werden.
Und zwar ohne Wenn und Aber, ohne Bedürftigkeitsprüfung.
Und jetzt die Gegenposition, bitte.
Das sind Luftbuchungen mit Steuern, die es bisher noch nicht gibt.
Womit wir beim zweiten Akt wären.
Der zweite Akt ist die Steigerung.
Also Frau Nahles, Ihr Auftritt bitte. Jetzt ist Empörung gefragt.
Wenn es links ist, ja zum Respekt von der Lebensleistung zu sagen, ja, dann sind wir links, ja zum Links, liebe Genossinnen und Genossen.
Und im dritten Akt erreichen wir schon den vorläufigen Höhepunkt.
Der Höhepunkt. Da entscheidet sich dann, was passiert. Wird die Handlung ein gutes oder ein schlechtes Ende nehmen?
Also müssen jetzt alle nochmal auf die Bühne. Das Gesagte wird nochmal gesagt, damit es auch jeder und jede versteht. Bitte jetzt wieder möglichst deutlich.
Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung, ohne dass die Leute zum Sozialamt gehen müssen nach 35 Jahren Arbeit, ja oder nein?
Wir als Union wollen aber nicht eine Politik, die pauschal allen etwas zukommen lässt, auch wenn sie größere Vermögen haben oder andere Einkünfte.
Okay, gut so. Die Positionen sind klar, die Charaktere definiert. Vorhang auf für den vierten Akt.
Retardierendes Moment. Das bedeutet, dass die Handlung durch einen Spannungsaufbau verzögert wird. Man könnte denken als Zuschauer, dass jetzt an diesem Punkt die Handlung doch nochmal umschwingt.
Spannung entsteht jetzt dadurch, dass einer der Akteure überraschend die Zwangsläufigkeit des Konflikts unterbricht und auf den anderen zugeht, spielerisch natürlich nur.
Ich setze darauf, dass wir in der Koalition jetzt miteinander vernünftig reden.
Aber das ist natürlich nicht ganz ernst gemeint, sonst wäre ja hier Schluss mit dem Drama. Aber es ist nicht Schluss, sondern es folgt der fünfte Akt.
Und der fünfte Akt ist entweder die Katastrophe, das heißt alle sind tot, oder die Rettung, das heißt alle überleben.
Und dieser fünfte Akt wird erst nach dem Wahlsonntag gegeben. Tod ist dann nur die ursprüngliche Idee einer Respektrente für alle ohne Bedarfsprüfung. Die Rettung naht, der Kompromiss. Und wer jetzt glaubt, er werde ohne Vorleistung nach dem Wahltag mit einer Extrarente beschenkt, der hat den theatralischen Charakter des Wahlkampfes noch gar nicht verstanden und muss diese Übung leider nochmal wiederholen. Unsere Themen heute. Wenn die Deutsche Bank der kranke Mann des Bankensektors ist, dann spreche ich jetzt gleich mit dem betreuenden Chefarzt. Felix Hufeld ist der Präsident der BaFin, der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Mit ihm habe ich gesprochen über den nächsten Crash und was man tun kann, um ihn zu verhindern.
Finanzkrisen sind Dieven und sie tun uns nicht den Gefallen, sich so zu benehmen, wie wir uns das in unseren Planungen oder beim letzten Mal vorgestellt haben.
Und wir rufen in Wien an, wo sich in diesen Tagen der größte politische Skandal Europas abspielt oder vielleicht doch nur eine Operette. Egal, ich spreche mit Rainer Nowak, dem preisgekrönten Chefredakteur der Zeitung Die Presse. Ich habe ihm die 7 wichtigsten Fragen zur Videoaffäre gestellt. Wir reden also über den Lockvogel aus Litauen, über Drogen und die FPÖ.
Was Wir wissen aus einem Interview von Herrn Gudenus, dass es offenbar noch auf diesem Video Szenen gibt, wo noch mehr zu beobachten ist. Er spricht von einem Blackout, er spricht von eben möglichen Drogenszenen, möglichen expliziten sexuellen Szenen.
Sophie Schimanski an der New Yorker Wall Street erklärt uns, warum die Anleger von Amazon nicht glücklich sind. Und wir staunen über einen jungen, empörten YouTuber, der es der CDU und den Medien mal so richtig gezeigt hat. Majestätisch sieht sie aus, die Skyline von Frankfurt am Main mit den hohen Bankentürmen. Doch die Kulisse täuscht. Hinter den Glitzerfassaden sind die Augen gerötet. Die Commerzbank kann ohne Staatsbeteiligung gar nicht mehr leben. Und die Deutsche Bank schafft es ohne Staatsbeteiligung, aber es ist ein Hundeleben. Die Aktie ist auf demselben Stand wie vor 45 Jahren. Heute treffen sich die empörten und enttäuschten Anteilseigner zur Jahreshauptversammlung. Wenn es nur um diese beiden Geldhäuser ginge, müsste uns das zwar bekümmern, aber noch nicht alarmieren. Aber es geht um mehr, um viel mehr. Es geht um die Stabilität der Finanzindustrie weltweit. Es geht um die Sicherheit unserer Spareinlagen und um die nächste Finanzkrise. Und was um Gottes Willen kann man tun, diese zu verhindern? Es gibt im Grunde in Deutschland nur einen Mann, der wirklich in alle Bankbilanzen Einblick erhält, der jeden Banker, und sei er noch so wichtig, innerhalb von 24 Stunden bei sich antanzen lassen kann zum Zahlenstriptease, der sich deshalb ein Urteil über den Zustand des Finanzgewerbes erlauben darf. Und dieser Mann heißt Felix Hufeld. Er war früher selbst Banker und ist heute Präsident der BaFin, der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Er ist der oberste Aufpasser der Geldnation Deutschland. Und ich werde jetzt ihm, der die Banken mit Röntgenblick durchschaut, den Puls fühlen. Einen schönen guten Morgen, Felix Hufeld.
Guten Morgen, Herr Steingart.
Sagen Sie, ich rufe Sie an, Herr Hufeld, weil ich will nicht pathetisch werden, aber man muss ja ein bisschen in Sorge sein um den Finanzstandort Deutschland. Die Banken sind nur noch ein Schatten ihrer selbst, nicht alle, aber doch die zwei großen Institute, 45 Jahrestief, die Aktie der Deutschen Bank. Sagen Sie uns, müssen wir uns und sollten wir uns Sorgen machen um die Stabilität unseres Finanzsektors?
Nein, ich glaube, das wäre übertrieben. Ihre Beobachtung hinsichtlich des Aktienpreises der Deutschen Bank ist natürlich zutreffend. Aber das Gesamtsystem ist doch deutlich breiter aufgestellt, dass die Banken in Deutschland in toto stehen vergleichsweise stabil da. Aber wir müssen wachsam bleiben. Man kann ein Bankensystem deutlich stabilisieren, was in den letzten 10 Jahren aufgrund der dramatischen Erfahrungen der Finanzkrise von 2008 fortfolgende getan haben. Aber können wir Finanzkrisen schlechterdings abschaffen? Nein, das können wir nicht. Aber Grund zur akuten Sorge besteht nicht.
Die weltweite Verschuldung, Herr Hufeld, steigt und steigt. Man hat das Gefühl, als wenn die Welt sich wirklich weigert, aus den Folgen von der Lehman-Pleite und dem, was danach passiert ist, zu lernen. Wir sind von ehemals fast 180 Billionen US-Dollar jetzt bei 250 Billionen US-Dollar. Und es ist kein Ende dieses Wachstums der weltweiten Verschuldung in Sicht. Ist das nicht schon alleine besorgniserregend?
Das ist so. Wir beobachten das gleichermaßen und zwar mit Sorge. Hinzu kommt, dass eben der deutliche Anstieg der Verschuldung sich auch in einigen Ländern, Stichwort China, Stichwort Emerging Markets, besonders bald. Auch in Europa gibt es einige Länder, wo es bedauerlicherweise auch in diese Richtung geht. Wir müssen das zur Kenntnis nehmen und können nur unseren Beitrag leisten, dass die Resilienz, die Widerstandsfähigkeit des Bankensystems insgesamt erhöht wird. Und ein wesentliches Instrument, das zu tun, ist naturgemäß mehr Kapital in das Finanzsystem hinein, wenn ich das als Aufseher mal sagen darf, hinein zu zwingen.
Mehr Eigenkapital. Denn das Geld der Sparer will ja keiner haben im Moment, aber das Eigenkapital ist erwünscht.
Das Eigenkapital ist erwünscht, Sie sagen es, und das ist deutlich gestärkt worden. Und das muss auch so sein. Es gibt Stimmen, die möchten noch sehr viel mehr sehen.
Ich wollte gerade sagen, Herr Hufeld, Sie sagen, es ist deutlich gestärkt. Ich lese das auch immer wieder. Na gut, wir kommen aus einer Welt, wo die Banken nur 3-4% Eigenkapital hatten. Wir sind jetzt bei 10, 12, 13. Aber wir hatten doch Zeiten, ich sag mal unter Alfred Herrhausen, gar nicht zu reden, Hermann Josef Abs, da hatten die Banken 30-40% Eigenkapital.
Ja, diese Zahlen sind vorbei. Wir liegen jetzt im Schnitt in Europa bei 15-16%, auch in Deutschland. Das ist sehr viel besser. Das ist fast das Doppelte von dem, was wir zu Krisenzeiten hatten. Es ist ein schwieriges Unterfangen zu sagen, was ist die optimale Eigenkapitalausstattung einer einzelnen Bank oder eines Bankensystems. Ich bin im Moment ganz zufrieden mit dem, was wir haben. Allerdings werden wir sicherlich an einigen Stellschrauben auch in den nächsten Jahren weiter drehen. Wir haben die Beschlüsse dazu gefasst und da kommen weitere Anforderungen auf die Banken zu. Das muss sein.
Aber gleichzeitig sind doch viel weniger Banken aktiv als noch 2008 im Jahr der großen Finanzkrise, denn es sind danach Banken pleite gegangen, es sind Banken konsolidiert worden. Das heißt, das Thema too big to fail, also dass eine Bank so groß ist, dass sie die Weltwirtschaft in den Abgrund stürzen kann, diese Problematik hat doch eher zugenommen, oder?
Dass wir deutlich weniger Banken, insbesondere in Deutschland, haben, liegt primär daran, dass eher am unteren Ende des Bankenmarktes, soll heißen, sehr viele, sehr kleine Banken den Prozess der Konsolidierung vorantreiben. Das ist richtig. Am oberen Ende hat es bislang vergleichsweise wenig Bewegung gegeben. Aber zu Ihrer Frage, too big to fail, hat das zugenommen? In Deutschland ganz bestimmt nicht. Auch in Europa würde ich sagen, nein. Wir versuchen ja mit einer ganzen Reihe von Instrumenten, diese sehr großen Institute, die wir als systemisch relevant bezeichnen, mit Extraauflagen, mit nochmals zusätzlichen Kapitalpuffern, mit nochmals zusätzlichen Verschuldungsbegrenzungsmaßnahmen, mit zusätzlichen Vorgaben hinsichtlich der Abwicklungsfähigkeit, insbesondere um sicherzugehen, dass eben nicht der Steuerzahler einspringen muss, sondern die Gläubiger, die von diesem Bankgeschäft auch profitiert haben, eintreten. Das ist ein ganzer Kranz von Maßnahmen, die es vor 10 Jahren gar nicht gegeben hat.
Sie haben ja sogar eine Intensivstation eingerichtet, eine Intensivstation für Banken, die in Not geraten sind oder in Not geraten könnten. Können Sie zu dieser Intensivstation was sagen?
Wir haben Intensivbetreuung von Banken, die in Schwierigkeiten kommen, schon immer gemacht. Dass wir daraus jetzt eine separate Station gemacht haben, sprich eine eigene Abteilung, in der wir das gebündelt haben, hatte eigentlich nur den Gedanken, dass es sinnvoll ist, das besondere Wissen, das man braucht, um eine solche Intensivbetreuung effizient durchführen zu können, ist einfach klug, wenn man das bündelt.
Ist die Deutsche Bank auf der Intensivstation, Herr Hofeld? Ist die Deutsche Bank einer dieser Patienten?
Wir sind ja stilvolle Aufseher. Wir reden nie über Einzelnamen und Einzelinstitute. Wir haben eine Reihe von Instituten unter der besonderen Beobachtung. Nebenbei bemerkt, machen wir etwas Vergleichbares auch auf der Versicherungsseite. Das ist also auch kein Unikum, nur auf der Bankenseite.
Aber sind namhafte Patienten in diesem Raum derzeit drin? Wir nennen mal keine Namen. Ich weiß das, dass Sie natürlich zur Diskretion verpflichtet sind. Gleichzeitig hat die Öffentlichkeit ja ungefähr ein Gefühl, auch wo wir stehen, und möchte wissen, ob dieses Gefühl sich mit den Fakten deckt. Also sind namhafte Patienten auf der Station?
Wir haben nur namhafte Banken bei uns. Insofern, wie gesagt, das wollen wir hier nicht näher kommentieren, welche Banken wir dort betreuen. Wir tun das ja mit dem Ziel, sie wieder auf den Pfad der Tugend zurückzuführen.
Dann erklären Sie mir doch mal, warum stehen die amerikanischen Banken, das ist wirklich schwer zu begreifen, JP Morgan, Goldman Sachs, auch wenn sie zum Teil leicht andere Geschäftsmodelle haben, warum stehen die in der Blüte ihres Lebens mit Riesengewinnen und allem, was dazugehört? Und warum ist in Deutschland der Bankensektor so notleidend?
Das ist also nicht nur ein Ergebnis von Bankverhalten, sondern das ist das Ergebnis von ganz tief sitzenden Traditionen der Realwirtschaft, wie wir sagen würden, quer durch den Gemüsegarten sozusagen.
Dass der Mittelstand nicht so gerne Aktien und Anleihen begibt, sondern tatsächlich einfach klassisch sich Geld leiht, Zinsen bezahlt,
Sie sagen es.
Ratenzahlung. Ja.
Sie sagen es. Und außerdem, wir haben einen durchaus eigenkapitalstarken Mittelstand, inzwischen zumindest in Deutschland, dessen Finanzierungsbedarf durchaus geringer ist als noch früher. Also hier müssen wir mal abwarten. Das verweist ja auch auf andere politische Projekte, die in Europa eine ganz große Rolle derzeit spielen. Stichwort Kapitalmarktunion. Natürlich muss es ein Motiv, ein politisches Motiv sein, an dem wir ja auch als BaFin aktiv mitwirken, eine integriertere, größere Kapitalmarktunion zu fördern. Aber ich sehe keinen Sinn darin, jetzt mit der Brechstange auf eine gut etablierte, bankbasierte Finanzierungskultur einzudreschen, die seit vielen, vielen, vielen Jahrzehnten bei uns wohl etabliert ist. Das hat auch Vorteile. Und Sie dürfen auch das Spiegelbild der schwachen Profitabilität des Bankensystems in Deutschland nicht ganz vergessen. Das heißt schlicht und ergreifend, dass kaum ein Privatkunde irgendwo auf der Welt und kaum ein Unternehmenskunde irgendwo auf der Welt Bankdienstleistungen so günstig zur Verfügung gestellt bekommt wie in Deutschland. Die Realwirtschaft und auch private Kunden wie Sie oder ich oder wer auch immer profitieren davon erheblich.
Gleichzeitig legen Sie auch immer wieder Wert, wie auch der Finanzminister und alle, die was davon verstehen, dass wir die eigenständige Bankenlandschaft brauchen, um tatsächlich auch im globalen Gewicht der Konzerne am Ende mitspielen zu können gegenüber Amerika und China. Insofern ist die Frage nach der Kostenstruktur ja auch eine relevante. Wie gehen diese Institute, die Niedrigzinsen der EZB, kann keine Bank ungeschehen machen. Bei den eigenen Kosten ist es anders. Und ich registriere, was glaube ich Ihre Aufseher auch registrieren, dass bei der Kostenbasis der Institute sich einfach nichts tut. Richtig?
Das ist bedauerlicherweise ganz richtig, was Sie sagen. Ich finde das sehr schwer nachzuvollziehen, dass an dieser Stelle im deutschen Bankenmarkt bislang nicht ausreichendes geschehen ist. Die Kostenbasis insgesamt ist zu hoch. Natürlich gibt es ganz viele weitere Gründe, warum das so ist, warum auch das Verhältnis zwischen Erträgen und Kosten so schlecht ist. Das liegt natürlich auch an der Ertragsseite. Nur was hilft, wenn Sie für jeden verdienten Euro im schlimmsten Fall 90 Cent oder 85 Cent auf den Tisch legen müssen, um diesen einen Euro zu verdienen, dann haben Sie einfach ein Problem.
Bei der Dresdner Bank, als Sie da Leiter der weltweiten Konzernentwicklung waren, einer Bank, die ja dann verschwunden ist. Genau. Hat man das gespürt? Haben Sie da gespürt? Ich arbeite bei einem Institut, das es schon in absehbarer Zeit, in einem Wimpernschlag der Historie schon nicht mehr geben wird. Wie war das?
Nein, das war überhaupt nicht so. Als ich zur Dresdner Bank kam zum Jahresbeginn 1999, war ich fest davon überzeugt, dass ich dort in Rente gehen werde. Das war ein Institut, ungefähr 140 Jahre alt, und ich wäre im Traum, und ich glaube auch die meisten anderen Kollegen dort, nicht darauf gekommen, dass einige Jahre später die Bank in dieser Form nicht mehr existieren wird.
Letzte Frage, Herr Hofeld. Ist denn einer wie Sie mit einer Art rotem Telefon auch nachts jederzeit erreichbar für die Kreditinstitute und für den Finanzminister?
Im Grundsatz ja. Dass ich wirklich jetzt mitten in der Nacht gestört werden musste oder auf dem Schlafwissen, das ist bislang noch nicht vorgekommen. In der Regel habe ich eine gewisse Latenzzeit und Vorwarnungszeit von, sagen wir mal, 12 bis 24 Stunden. Also ganz Knallauffall, das ist eher die Ausnahme.
Herr Hofeld, dann bedanke ich mich. Das war der Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin. Und Herr Hofeld, ich wünsche mir und uns allen, dass Ihr rotes Telefon in den nächsten Jahren nachts stumm bleibt.
Herr Steingart, ich bedanke mich sehr für das Gespräch.
Dieser uralte Song der Venga Boys erlebt in diesen Tagen seine Wiederauferstehung. Zumindest in Österreich. Nummer 1, der Hitparade. Denn die Österreicher sind in Gedanken seit Tagen in einer Villa auf Ibiza. Der Skandal um das dort aufgezeichnete Video von Ex-Vizekanzler, Ex-FPÖ-Chef und vielleicht demnächst Ex-Ehemann Heinz-Christian Strache wird täglich um skurrile neue Episoden ergänzt. Wahrscheinlich hat Netflix hier seine Finger im Spiel. We're going to Ibiza. So richtig hat im Moment keiner den Durchblick. Aber Rainer Nowak, er ist Herausgeber und Chefredakteur der österreichischen Zeitung Die Presse, bemüht sich darum. Er und sein Journalistenteam kommen kaum mehr zum Schlafen. Bevor ich mit ihm ausführlich sprechen konnte, wurden wir mindestens 5-mal unterbrochen. Durch Informanten, die den Chefredakteur dringend sprechen wollten. Denn er recherchiert der Wahrheit hinterher. Schließlich habe ich ihn dann doch noch zu packen bekommen mit meinen 7 Fragen. Einen schönen guten Morgen nach Wien. Hallo, Rainer Nowak.
Guten Morgen.
Herr Nowak, ich habe ganz präzise Fragen, die nur Sie als ein mitrecherchierender Chefredakteur und Herausgeber beantworten können. Frage Nummer 1, wer war der Auftraggeber für dieses Video auf Ibiza?
Das recherchieren wir gerade. Das ist die Kern- und wichtigste Frage. Es gibt Mutmaßungen mit dem üblichen cui bono, aber offen gestanden, wir wissen es noch nicht.
Frage 2, war es irgendein Geheimdienst? Gibt es dafür Hinweise?
Also wir gehen mittlerweile davon aus, dass das nicht so ist. Wir wissen, wer das Video produzieren hat lassen, wer die Produktion übernommen hat, wer das durchgeführt hat, wer diese Falle gestellt hat.
Und wer war das?
Das war ein Österreicher, der bei einer Münchner Privatdetektei beschäftigt war und dort gearbeitet hat und dort ausgebildet wurde und der dieses gesamte Projekt, dieses kleine Spionageprojekt, dieses schmutzige, abgewickelt und durchgeführt hat.
Das wäre meine Frage Nummer 3. Wer ist dieser Münchner Detektiv? Wie fügt der sich in das Bild hinein?
Ganz genau. Diese Münchner Detektei dürfte auf solche Fälle spezialisiert sein und das dürfte das Markenzeichen sein. Der ehemalige Chef dieses Detektivs, dessen Namen ich jetzt auch nicht nenne, erstens, weil es rechtlich schwierig ist und zweitens, weil ich nicht Werbung machen will für ihn, hat schon sehr selbstbewusst erklärt, dass das genau seine Schule sei, dass das genau seine Machart sei und dass er diesen Detektiv, der das durchgeführt hat, ausgebildet habe.
Sein Geschäftsmodell.
Ganz genau.
Frage Nummer 4. Wer war dieser ominöse Lockvogel, also die vermeintliche Oligarchennichte, eine Lettin heißt es, die auf dem Video ja nur schemenhaft zu erkennen ist. Wer war und wer ist diese Lettin?
Das haben wir noch nicht herausgefunden, auch daran arbeiten wir noch. Aber was wir bisher erahnen können, ist, dass diese Frau offenbar damals für diesen Auftrag nicht bezahlt worden ist. Was wir wissen ist, dass Herr Strache von ihrer Schönheit sehr angetan gewesen sein muss. Er hat das im breiten Wienerisch Schorf genannt. Aber das wird, glaube ich, wie all diese Details ganz sicher noch auf den Tisch kommen.
Frage Nummer 5, Herr Nowak. Waren Drogen im Spiel?
Also was wir wissen aus einem Interview von Herrn Gudenus, der mittlerweile von der Partei aus allen Ämtern zurückgetreten ist, dass es offenbar noch auf diesem Video Szenen gibt, wo noch mehr zu beobachten ist. Er spricht von einem Blackout, er spricht von eben möglichen Drogenszenen, möglichen expliziten sexuellen Szenen, ohne dass wir das Video kennen. Ich nehme an, dass wir das in den nächsten Tagen sehen werden oder aber auf bestimmten Kanälen.
Denn richtig ist ja, dass Herr Gudenus in der Tat sagt, er kann sich an manches gar nicht erinnern. Man hat ihm möglicherweise was in den Tee getan.
Gut, das ist ein Verhalten, das wir natürlich von Menschen immer kennen, die eine schlimme Nacht hinter sich haben und im Rausch Dinge getan haben, die kriminell bis moralisch nicht integer waren und die am nächsten Tag sagen, sie können sich nicht erinnern. Der berühmte Filmriss, wollen wir mal hoffen, dass es auch ein solcher war bei ihm.
Na gut, wir sind Journalisten und bleiben kritisch und der Filmriss, auch der muss erst belegt sein. Von Flick bis anderen Affären wissen wir, dass der Blackout in der Tat ein taktisches Instrument sein kann.
Genau.
Frage Nummer 6. Die FPÖ, um die es ja hier geht, Ihren Obmann und Ihren Vizekanzler, haben Sie denn, Herr Nowak, was Neues gelernt über die Korruptionsanfälligkeit oder Seriosität dieser Partei, das Sie nicht schon vorher gewusst oder geahnt haben?
Absolut. Ich gehöre sogar zu den Menschen, die vor einem Jahr noch eine ganz andere Meinung vertreten haben. Ich war naiv. Ich dachte, dass diese Partei das auch lernen kann, dass aufgrund der Tatsache, dass relativ viele Rechtsaußenakademiker in dieser Partei groß geworden sind, stärker geworden sind, mehr Positionen übernommen haben, dass sozusagen der Anteil der Glücksritter, die vom Solarium oder dem Glücksspiel direkt in die Politik gewechselt sind, dass dieser Umstand an der Abwerfung von Korruption in dem Punkt reifer geworden ist, diese Partei. Das ist eine kolossale Fehleinschätzung meinerseits und von vielen anderen. Diese Partei ist zum Teil immer noch so korrupt, wie sie unter Jörg Haider war.
Letzte Frage, Herr Nowak. Wie geht das Ganze eigentlich aus für den Bundeskanzler? Wird er bei Neuwahlen als triumphaler Sieger aus dieser Klamotte, aus dieser Komödie herauskommen?
Wie jeder Politikjournalist habe ich in meinem Leben so viele Fehlprognosen abgegeben, dass ich auch die weitere nicht scheue. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er, wenn das passiert, dass er bei der Nationalratswahl Mitte September, sollten nicht noch weitere Videos auftauchen, dass Sebastian Kurz dann ganz klar diese Wahl für sich entscheiden wird.
Rainer Nowak, vielen Dank für die Aufklärungsarbeit, die Sie geleistet haben bei diesem Stück, das sich ja noch weiterentwickelt. Wir wissen nicht, in welchem Akt wir sind und ich will Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen nicht länger von der Arbeit abhalten.
Schönen Tag wünsche ich Ihnen und ich hoffe, Sie kommen mich irgendwie mal besuchen.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Damit geht's nach New York zu unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
Guten Morgen, Gabor.
Gestern hat Amazon seine Anleger nach Seattle eingeladen. Im Mittelpunkt 11 Anträge von Anlegern, über die abgestimmt werden musste. Worum, Sophie, ging's da?
Es ging wirklich um die ganz großen, wichtigen Themen, die unsere Gesellschaft momentan insgesamt beschäftigen. Auf der einen Seite ging es um Umweltschutz, um Nachhaltigkeit, aber auch um die gleiche Bezahlung von Männern und Frauen. Es ging um Technologie, vor allem um ein Produkt namens Recognition, um eine Gesichtserkennung und deren Bedeutung für Konsumenten und die Sicherheit auch. Andere Anleger wiederum forderten einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Das ist momentan auch Jeff Bezos, genauso wie er eben CEO ist, und da die Forderung, diesen Posten eventuell aufzusplitten. Aber Gabor, alle Aktionärsanträge sind abgelehnt worden. Und das sind die Anleger so gewöhnt. Seit Jahren schlagen sie Sachen vor und sie schaffen es eben nicht durch diese Abstimmung, durch diese Wahl hindurch. Und das ist natürlich besonders enttäuschend, weil Amazon ein solch großer Konzern ist, der natürlich einen großen Einfluss hat oder haben könnte auf gesellschaftspolitische Themen, auf Umweltschutz, auf Klimaschutz, all das eben.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass ein junger Mann auf YouTube provoziert und sich alle schrecklich aufregen, die CDU und viele etablierte Medien auch.
Ich und TJ, wir haben uns einfach in den letzten Wochen mal so ein paar spannende Themen rausgepickt und einfach mal geguckt, was macht die CDU da? Was ist ihre Stellung da? Wie sind die da so drauf? Und ich muss ehrlich sagen, fuck, ist das heftig. Ich habe nicht gewusst, wie heftig das ist.
Rezzo heißt er und ist ein YouTuber mit blauen Haaren und sehr vielen, meist sehr jungen Fans. Er hat jetzt kurz vor der Europawahl ein Video veröffentlicht mit dem Titel »Die Zerstörung der CDU«. Wir hören noch mal rein.
Ich werde in diesem Video zeigen, wie CDU-Leute lügen, wie ihnen grundsätzliche Kompetenzen für ihren Job fehlen, wie sie gegen deutliche Expertenmeinungen Politik machen, wie sie sich augenscheinlich an verschiedenen Kriegsverbrechen beteiligen, wie sie Propaganda und Unwahrheiten gegen die junge Generation einsetzen, wie bei ihrer Politik die letzten Jahrzehnte die Reichen immer mehr gewinnen und alle anderen immer mehr ablosen. Und ich zeige, dass nach der Expertenmeinung von zigtausenden deutschen Wissenschaftlern die CDU aktuell unser Leben und unsere Zukunft zerstört.
Dass die CDU das nicht mag, geschenkt. Aber dass der junge Meinungsfreudige, ich sag jetzt mal bewusst Kollege, auch von den Medien heute Morgen so hart angegangen wird, hat vielleicht mehr mit verletzter Eitelkeit zu tun als mit der Sache selbst. Seine Kritik, so überzogen, polemisch und was auch immer sie sein mag, erreichte binnen eines Tages 4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Und damit mehr als alle Leitartikel in FAZ, Süddeutsche Handelsblatt, Tagesspiegel und Die Welt zusammen. Wir sollten uns nicht grämen, sondern freuen. Die Meinungsfreiheit wird doch nur dadurch verteidigt, dass man von ihr Gebrauch macht. Je früher, je besser. Der junge Mann hat doch einen Wirkungstreffer erzielt. Respekt. Ich wünsche Ihnen einen schwungvollen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.